Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.
Da sind wir wieder. Unser kleiner Oster-Lockdown ist zu Ende. Genug Eier versteckt und Osterhasen bemalt. Oder andersrum. Ein Ei haben wir noch versteckt, das in Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast, powered by Sport 1 mit Markus Höhner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer. Episode 63 ist das hier. Und wir biegen jetzt wirklich so langsam ein in den Saison-Endspurt. 8 Spiele noch. Seid ihr bereit für die Saison-Endphase? Guten Morgen, Leute, erstmal.
Guten Morgen, lieber Tobi.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Ja, wir biegen ein. Sieht man ja auch am Wetter, ne? Es schneit wieder. Saisonende kann kommen. Also, ich bin bereit. Hab den Schlitten schon rausgeholt.
Tobi, ich habe gehört, du fährst heute nach Kaiserslautern. Was machst du? Schlitten, Auto oder Zug?
Ja, ich bin mittendrin in den Reisevorbereitungen. Deswegen muss ich vielleicht auch ein bisschen früher weg, weil wir jetzt umdisponieren und wahrscheinlich doch mit dem Zug fahren aufgrund des Schneefalls. Das ist irgendwie ja doch dann am sichersten, weil die meisten Kollegen schon Sommerreifen drauf haben.
Yannick, es gab doch mal, beziehungsweise Tobi, es gab doch mal einen Wettlauf, wer zuerst am Südpol ist, zwischen dem Norweger Amundsen und dem Briten Scott. Ja. Und mit welchen Tieren hat Scott versucht, den Südpol zu erreichen?
Ja, mit Rentieren wahrscheinlich.
Ne, mit Ponys. Und ist aber leider nie angekommen. Beziehungsweise ist angekommen, ist aber nicht mehr zurückgekommen. Also das würde ich heute lassen.
Ihr könnt ja meine Sherpas sein auf dem Weg nach Kaiserslautern.
Torgai Nensing.
Ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache, ganz kurz. Weil in der totalen Ekstase des Quizzes am Ende vergessen wir das manchmal. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Also nominiert in Anführungszeichen.
Ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht,
ob man das so nennt. Und ihr könnt für uns abstimmen. Ehrlich gesagt sind wir aber, also so ehrlich sind wir wirklich, sind wir chancenlos, weil auch, weiß nicht, gemischtes Hack und Konsorten da auch gewählt werden können. Das wäre so, als wenn alle Fußballvereine in Deutschland sagen würden, liebe Fans, stimmt für uns ab, wer der geilste Verein im Land ist. Und da gewinnt ja auch der FC Bayern dann wahrscheinlich. Aber trotzdem,
Griechenland Wunder, ist auch Europameister geworden.
Eben, Wunder gibt es immer wieder.
Und der erste FC Kaiserslautern hält vielleicht ja auch noch die Klasse, deswegen, um mal hier die Kurve ja zu kriegen.
Der Antwerpen-Effekt.
Da sind wir ja vielleicht sogar schon mittendrin im ersten Thema. Abstiegskampf. Am Wochenende haben einige wirkliche Big Points geholt. Duisburg 2-1 in Verl. Magdeburg Sieg gegen Ingolstadt. Lübeck schmeckt nochmal ran mit einem 3-2 gegen die kleinen Bayern. Und eben der erste FC Kaiserslautern siegt nach 5 Partien ohne Dreier gegen den Halleschen FC. Das Ganze war so ein bisschen powered by emotions. In Unterzahl das Spiel noch gezogen. Markus, du hast ja das Spiel kommentiert gegen Halle. Wahnsinnig emotional war das. Sind Sie jetzt wach geküsst im Abstiegskampf? War das so ein bisschen der Umkehrschub?
Ich habe schon wieder die erste kleine Spitze von Veggie gehört. Powered by Antwerpen.
Nochmal. Antwerpen-Effekt.
Ach ja, genau. Nochmal ein gut gelauntes Guten Morgen in die Runde. Ich sitze in München im Hotel, weil es dann weitergeht nach Regensburg zum Pokalspiel für Sport 1 heute Abend. Regensburg gegen Werder Bremen. Das wird auch ein fieser, kalter Ritt. Aber wir freuen uns natürlich auf das Spiel. Ja, und FCK, da war deutlich besseres Wetter. Viele Emotionen, wie du gesagt hast, Tobi. Ich weiß nicht, ob du Bilder gesehen hast. Also mir gehen die auch nicht weg. Dieses 2-1 in Unterzahl. Wie die da unten, ja, das hatte was von, als wenn Publikum da wäre. Dann diese paar Leute, die im Stadion sind, wenn die dann emotional alles raushauen, dann sind das schon besondere Momente. Und können wir 7-mal immer schmunzeln über Antwerpen, wie der da unten abgegangen ist, rumgesprungen ist. Also das ganze Temperament, was besonders in diesem 2-1 gepackt war, das war schon toll, das im Stadion zu spüren. Und das sind natürlich Spiele, mit denen du ja eine Mentalität aufbauen kannst. Wenn du in Unterzahl ein Spiel, was ganz offensichtlich kippte, weil der Beuth kommt rein, eine saublöde gelb-rote Karte, wo ich allerdings dann wirklich auch mal fragen muss, da müsste man mal rauskriegen, was hat er denn zum Schiri gesagt, der Redondo? Muss ich da in so einem wichtigen Moment gelb-rot geben oder ist das tatsächlich dann eine Geschichte, wo ich als Schiri sagen muss, komm, nochmal verwarnen. Es war emotional mega, gelb-rote Karte, Unterzahl, 2 Minuten später kassierst du den Ausgleich, eigentlich bist du platt und du kommst zurück, sagenhaft.
Also zu deiner Aussage, muss man da gelb-rot geben? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber da habe ich für den Spieler gar kein Verständnis. Also ich war jetzt natürlich nicht dabei, aber wie man in so einer Situation seine Mannschaft so schwächen kann, da sehe ich die Schuld ganz alleine beim Spieler. Interessant finde ich, wir warten ja eigentlich schon die ganze Saison auf solche Schlüsselmomente bei Lautern. Es gab sie immer mal und jetzt gab sie wieder. Unterzahl ist echt imponierend, muss man sagen. Ich habe mich gefreut für Kevin Kraus, weil der war ja eigentlich zu Beginn bei Antwerpen ausgemustert, weil ich schon finde, dass er als einer der ganz wenigen Spieler, immer wenn er spielt, das verkörpert, was man früher um Betzenberg immer sehen wollte. Kopfballstark, zweikampfstark, schon auch so ein bisschen Leaderfigur, dass er den jetzt wieder gebracht hat, finde ich gut. Also ich glaube, am Anfang wollte Antwerpen auf das Spielerische setzen. Und das war für mich so ein bisschen das Synonym. Aber eigentlich könntest du jetzt die Uhr danach stellen, dass Lautern heute gegen Zwickau nicht gewinnt, weil sie sich ja bisher immer alles eingerissen haben. Und ich finde, sie müssen zwingend heute gewinnen, um tatsächlich eine realistische Chance wieder auf den Klassenerhalt zu haben.
Kurzer Einschub, weil ich euch ja mitnehmen will in die Vorbereitung auf das Nachholspiel Lautern gegen Zwickau. Kevin Kraus ist Vorlaufgast heute, also
Interviewpartner, ne?
Vor dem Spiel, weil er gesperrt ist.
Und dann mache ich hier noch den Hinweis, ab 16.45 Uhr live bei Magenta Sport mit Tobi Schäfer. Alle einschalten. Ich sag herzlich
Und dem V
natürlich. Ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch, 1. FC Kaiserslautern. Die möchten anscheinend doch teilnehmen am Abstiegskampf. Also das haben sie auf jeden Fall am Samstag geschafft oder beziehungsweise ein Zeichen gesetzt. Das war schon sehr beeindruckend. Auch diese Emotionalität ist mir aufgefallen, die du eben angesprochen hast, Markus. Und was mich dann überrascht hat, ist, dass Antwerpen nach dem Spiel sogar noch sagt, wir müssen noch emotionaler werden. Ich weiß ja gar nicht, wo das münden soll. Also wenn noch emotionaler werden, die werden ja, weiß ich nicht, alle Köpfe abtreten da auf dem Betzenberg. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie jetzt in diesen Flow kommen. Also klar, dieses eine Spiel ist ganz wichtig gewesen. Aber ich versuche so ein bisschen aus der Saison zu lernen, weil ich bin noch skeptisch, ob die das heute schaffen gegen Zwickau. Das müssen sie jetzt erstmal bestätigen, weil für ein Spiel, klar, das haben wir schon in Mannheim gesehen, das können sie, aber jetzt gilt es einfach auch, das über eine längere Zeit zu bestätigen.
Marvin Poirier hat ja gesagt, irgendwie der, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Mythos vom Betze war, aber irgendwie sowas hat er gesagt, der lebt wieder, er ist wieder da. Weil natürlich auch so viele andere Kleinigkeiten noch dazu kamen. Es gab Spruchbanner auf der Tribüne, vorm Stadion waren ein paar Fans, auch so das Team, das Funktionsteam oder die Leute, die im Stadion sein durften, haben irgendwie offenbar noch mal mehr mitgefiebert als sonst. Da frage ich mich ja, warum erst jetzt? Warum dieser, ich sag mal, diese Aufbruchstimmung oder diese Kampfbereitschaft? Warum kommt das erst jetzt?
Ist eine berechtigte Frage von dir, weil sie haben es unter drei Trainern nicht geschafft, irgendwie mal sowas wie Konstanz reinzubekommen. Und das mit der Mannschaft, wenn du dir die Mannschaft anguckst, das kann ja gar nicht wahr sein, weil die Qualität der Einzelspieler zusammengezählt, das muss Top 5 sein normalerweise. Also du hast vollkommen recht. Man fragt sich das zu Recht, warum erst jetzt? Aber gut, aus Lauterner Sicht würde ich sagen, hoffentlich noch nicht zu spät und besser jetzt als gar nicht.
Aber dann gib doch mal eine plausible Antwort. Warum erst jetzt? Weil das ist ja gerade der Schlüssel, dass das Kopfgeschichten sind. Glaubst du, die wollten nicht? Glaubst du, das war Leistungsverweigerung oder es hing alles nur am Trainer? Ich glaube, ich glaube, dass der Schlüssel der ist, dass du eben zueinander finden musst als Mannschaft mit einem Trainer, der dir die richtigen Impulse gibt und dann eben kombiniert mit emotionalen Ereignissen, die dich dann irgendwie in einen Flow bringen, dass du ausschöpfen kannst, was du an Qualität in diesem Kader hast.
Aber Markus, dann ist aber doch die Frage, wenn das Spiel in Mannheim, wo wir zusammen waren, wo sie wirklich richtig gut gespielt haben, wo du beim Erzrivalen gewinnst, also mehr Anschub für einen Flow kannst du doch eigentlich gar nicht haben. Und danach sind sie ja von Spiel zu Spiel bis jetzt gegen Halle schlechter geworden.
Aber was haben wir noch im Stadion in Mannheim gesagt, auch in den Interviews, ne? Das war doch auch unser zweiter Gedanke, dass wir gesagt haben, boah, das ist so ein Spiel, was es zum Kippen bringen kann. Übrigens machen wir gerade im Moment genau wieder das Gleiche. Wir gucken auf das zweite Spiel, das du eigentlich danach gewinnen musst, damit du auch wirklich so eine Entwicklung nimmst. Es langt eben nicht ein emotionaler Moment, sondern du musst ihn dann stabilisieren. Und das hat, ich glaube, sie haben gegen die zweite von Bayern gespielt danach. Yannick, danke. So, und genau das sagst du jetzt gerade auch Zwickau. Boah, jetzt hast du so diese Euphorie und alle sagen, ja, die kriegen die Kurve. Jetzt spielst du zu Hause gegen Zwickau, mega unbequem. Die spielen eine super gute Saison und die müssen wir auch demnächst mal abfeiern, was der Enox da veranstaltet, trotz aller äußeren Bedingungen, die er da hat. Es ist super schwer und ich drücke ihnen einfach, und da machen wir hier alle keinen Hehl draus, die die Daumen, dass sie aus diesem emotionalen Spiel jetzt den zweiten Schritt machen können und wirklich eine kleine Serie starten.
Es ist ja wirklich für den FCK die Woche der Wahrheit, wenn man so will. Also wenn du einen direkten Konkurrenten Halle schlägst, dann jetzt gegen Zwickau, die du auch wieder ein Stück weit unten reinziehen kannst, und dann fährst du am Samstag, glaube ich, nach Lübeck, die jetzt auch wieder erstarkt sind seit dem Wochenende. Das sind jetzt schon diese Do-or-Die-Spiele, auf die wir uns ja auch alle freuen vor einer Saison. Und das macht es ja umso interessanter.
Ganz kleine Geschichte hinterher noch zu Kaiserslautern am Wochenende. Ne? Wenn du dann da, ihr wisst ja, bekennender Bahnfahrer, bei Sonnenschein, du gehst dann langsam den Berg hoch, da saßen so 10 Fans an der Busseinfahrt und dann sitzt du oben bei Sonnenschein und kommentierst so ein wichtiges Spiel und hast so dieses Gefühl, boah, hier geht's um alles, du siehst die Banner. Und dann überlegst du dir, und das wisst ihr alle, was in dieser Stadt normalerweise los ist, wo sind die alle? Ich habe mir vorgestellt, so, du sprichst jetzt hier gerade und die sitzen da paar hundert Meter von dir, nebenan ist direkt ein Hochhaus, die sitzen alle in dieser kleinen Stadt, der die normalerweise alle den Berg da hochgehen. Das hat so eine Emotionalität. Also ich fand das ja fast ein bisschen bewegend da am Wochenende.
Markus, ich kann dir sagen, was die machen. Die haben ja 113.000 Einwohner und es geht um ihren FCK und die Stimme des deutschen Fußballs kommentiert. Es gab eine Einschaltquote von 111.000 Leuten, die das geguckt haben. Die kleben alle beim Magenta Sport am Fernseher.
Ja, und sind dann enttäuscht, dass du nicht als Interviewer kommst.
Aber man muss, was ich interessant finde, ist, Yannick und ich haben uns, glaube ich, vor 4 Wochen darüber unterhalten, weil das schien es ja schon ziemlich klar zu sein, wer eigentlich absteigt. Ne? Da war Magdeburg war unten, Lübeck war unten, Haching war unten und die vierte Mannschaft, wer war das? Ich glaube, Uerdingen damals oder so. Genau. Und da haben wir beide gesagt, ich glaube, ich habe gesagt Halle und du hast gesagt die kleinen Bayern, dass die nochmal unten reinrutschen können. Und das sieht ja jetzt, das sieht ja tatsächlich genauso aus. Also nach meinen Informationen gingen viele Hallenser auf dem Heimweg oder am nächsten Tag auch davon aus, dass Schnorrenberg entlassen wird. Und also das ist jetzt für ihn, das nächste Spiel ist sein Endspiel.
Ja, das ist klar. Also Sonntag, Montag soll es ja auch Krisengespräche gegeben haben. Und jetzt spielen sie am Freitag gegen den KFC Uerdingen. Klar, das ist jetzt, wird jetzt auch hochsterilisiert von den Medien, wenn er das nicht, oder die Reaktion der Mannschaft ist halt wichtig.
Hast du jetzt extra wie Labbadia gesprochen?
Ich?
Ja. Ja, du hast gerade hochsterilisiert. Das heißt ja stilisiert. Ich dachte, du hast das jetzt leicht nur einfach für uns reinfallen lassen.
Nee, oh, Bildungslücke bei Yannick.
Wir haben sie.
Jetzt habt ihr mich ganz rausgebracht. Wo waren wir jetzt? Halle
gegen... Hochsterilisiert.
Genau, hochsterilisiert.
Endspiel.
Ja, wir haben das vor, ich glaube, das war vor dem Spiel gegen Meppen, ne, als sie da waren, da haben wir noch diskutiert darüber, dass Schnorrenberg ja eigentlich hätte verlängert oder der Vertrag mit ihm soll verlängert werden. Da sieht man mal, wie schnell das gehen kann im Fußball. 4 Wochen später sind sie jetzt ganz unten und ich habe das auch schon mal gesagt, es ist schon auffällig, dass der hallische FC sich auswärts immer häufiger eine Packung abgeholt hat, also in Saarbrücken oder auch in Haching. Die Niederlagen gegen die Löwen habe ich noch gar nicht eingerechnet. Also, ich sag mal, ich habe ein ungutes Gefühl jetzt bei Halle am Freitag. Ohne, dass ich jetzt hier den Trainer irgendwie entlassen möchte.
Ja, zumal du natürlich in Kaiserslautern eine unfassbare Chance hast liegen lassen. Das hat Terence Boyd nachher auch, wie ich fand, in einem sehr emotionalen und guten Statement geäußert. Wenn du sowas natürlich präsentiert bekommst, Überzahl für eine halbe Stunde, der psychologische Moment, dass dein Goalgetter wieder zurückkommt nach Verletzungspause, dass er 2 Minuten nach seiner Einwechslung und 1,5 Minuten nach dem Platzverweis direkt den Ausgleich macht, dann liegt der Gegner eigentlich mausetot vor dir und dann sind das die Momente, die dem Sport auch einfach ausnutzen muss und deswegen hat er auch wirklich gehadert, hat gesagt, das ist so ein Moment, ich weiß nicht wie und warum und wieso, aber sowas musst du mitnehmen.
Was sagt ihr zu einer anderen Mannschaft, die vielleicht nicht unbedingt das Momentum gerade auf ihrer Seite hat? Der SV Meppen, auch auf einmal wieder mittendrin, nur 3 Punkte vor dem rettenden Ufer. Übrigens an dieser Stelle liebe Grüße an unsere Hörerin Maria Stevens, die treu zuhört und uns immer nette Nachrichten schickt. Sie ist Meppen-Fan und fiebert natürlich mit. Und er so ein bisschen geht bei dem wahrscheinlich auch die Angst um.
Ja, aber das finde ich eigentlich kein Wunder, denn wenn du ganz ehrlich bist, es gab 2, 3 Spiele, wo wir dann mal gesagt haben, oh, jetzt haben sie sogar spielerisch ein bisschen was gebracht, aber eigentlich ist ja jeder Sieg von Meppen ganz, ganz harte Arbeit. Also die müssen sich jeden Dreier wirklich erkämpfen, weil auch irgendwie alle anderen Einflüsse weg sind, dass du vielleicht mal vom Publikum getragen wirst oder sowas. Und immer wenn sie, also wenn man sie abgeschrieben hatte, dann kommen sie, aber immer wenn sie die Möglichkeit haben, sich mal nach oben abzusetzen, dann verlieren sie wieder. Und das ist spielerisch sehr, sehr fragil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, dass Meppen auf jeden Fall bis zum Schluss in der Verlosung bleibt, würde mir aber wünschen, dass sie es schaffen, drin zu bleiben in der Liga.
Also ich glaube, ich mache mir um Meppen eigentlich weniger Sorgen, weil es ist genau das, was du sagst, Veggie. Die werden jetzt keinen Lauf mehr bekommen, aber die wissen, wann sie performen müssen und vor allem wissen sie, dass sie gegen die direkten Konkurrenten gewinnen müssen oder nicht, zumindest nicht verlieren dürfen. Und ich finde, das haben sie im Laufe der Saison auch immer hinbekommen, zuletzt auch gegen die kleinen Bayern, das war auch so ein Knackpunktspiel, da wussten die, dass sie das gewinnen müssen und da haben sie auch die Einstellung an den Tag gelegt und deswegen mache ich mir im Meppen eher weniger Sorgen, dafür mehr um die kleinen Bayern.
Aber man muss auch sagen, wenn man, den Satz bitte noch, Markus, ich finde, die Mannschaften, die unten stehen, die kann man alle so ein bisschen charakterisieren. Unterhaching über die ganze Saison einfach nur unglücklich. Das ist so der typische Absteiger. Spielst eigentlich immer ganz ordentlich, aber belohnst dich nicht. Lübeck auf einem niedrigeren Niveau wie Meppen. Gewinnen immer mal wieder und wenn sie dann ranschmecken können, dann bleiben sie unten hängen. Uerdingen kann auch keinen richtigen Lauf starten, vor allem, weil die ja nie ein Heimspiel haben gefühlt. Die beiden Mannschaften, die von oben reinrutschen, sind Bayern und Halle. Meppen haben wir gerade schon besprochen. Die einzigen, die konstant im Moment von unten nach oben gehen, sind eigentlich Magdeburg und Duisburg.
Meppen, ich schließe mich gerne den Grüßen an die Maria an vom Tobi. Und Maria war eine derjenigen, die schon früh in der Saison immer wieder Bedenken geäußert haben, wie schwierig diese Spielzeit wird. Und ich glaube, ein Problem, also die Zuschauer fehlen allen. Ich finde aber, in Meppen ist es ein größerer Faktor, weil diese Emotionalität spielt eine große Rolle, obwohl sie ja, das ist ein Widerspruch eigentlich, Meppen war ja in der letzten Saison auch nicht so heimstark, wie wir alle irgendwie gefühlt immer gedacht haben. Und trotzdem, glaube ich, in Schlüsselspielen war das immer ein ganz wichtiger Faktor. Das Problem ist, dass sie unter Christian Neidhardt eigentlich in den letzten Jahren auch emotional das ganze Umfeld nie wirklich in den Abstiegskampf reingekracht sind. Und das jetzt eigentlich auch zum ersten Mal erleben. Und Yannick, deine Entspanntheit in Ehren. Die haben nur 3 Punkte Vorsprung und spielen jetzt zu Hause gegen Wiesbaden, die auch immer einen raushauen können. Das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo du dich gegen einen sehr guten Gegner behaupten musst.
Und dann haben wir noch die kleinen Bayern, die jetzt nochmal den Trainer wechseln.
Was auch nichts bringt.
Sehr interessant von dir, Yannick, dass du das so früh gesagt hast. Also ich habe die in der Hinrunde in Wiesbaden gesehen, da haben die aus dem Stadion gespielt. Da habe ich gedacht, du weißt, wie ich eigentlich zu den Bayern stehe. Das macht echt Spaß, denen zuzugucken. Und da hast du immer schon gesagt, naja, denen fehlt dieses Jahr die Robustheit. Und man muss letztes Jahr auch sagen, das wird ja immer deutlicher, im letzten Jahr sind die Mannschaften nach oben marschiert mit den Bayern, mit Braunschweig und mit Würzburg, die den größten Kader hatten und die am fittesten waren. Die Saison letztes Jahr kann man wirklich überhaupt eigentlich nicht als Abziehbild holen, weil Bayern hatte Profi-Unterstützung, Braunschweig hatte den größten Kader und natürlich Antwerpen, das ist immer ein Faktor. Aber du hast auf jeden Fall richtig gesagt, die haben natürlich auch Qualität verloren. Alleine wenn du siehst, dass ein Fried weg ist, dass ein Zirkze also nicht mehr diese Rolle spielen kann, wie er letztes Jahr da gespielt hat. Dann hast du Seitz zurückgeholt. Ich glaube, sie haben damit gerechnet, dass die Saison lange nicht so erfolgreich wird wie im letzten Jahr. Aber sie haben doch gedacht, dass es reicht, um die Klasse zu halten. Und jetzt ist das schon, glaube ich, so ein, wir wollen noch mal so einen Impuls Light setzen. Also die schmeißen den Seitz ja nicht regelrecht raus. Aber sie ziehen das Ganze vor und ich bin bei dir. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft für knallharten Abschiedskampf gemacht ist.
Ich glaube, bei den Bayern ist es eigentlich eine einzige entscheidende Frage, die jetzt geklärt werden muss. Und zwar ist es die Frage, heißt es Demichelis oder Demichelis?
Kelis.
Ich glaub, also er wurde immer Demichelis ausgesprochen, aber ich glaube, der stolze Argentinier würde wahrscheinlich sagen Demichelis.
Ich glaube, Marcel Reif hat nämlich mal Demichelis gesagt.
Oder? Ja, es gibt dann immer so Phasen, wo Namen jahrelang so und so ausgesprochen wurden.
Ja.
Und dann kommt irgendein Schlaumeier um die Ecke und sagt, das stimmt nicht. Das war eins bei Zoltan Sebesgen, der hieß, glaube ich, 8 Profijahre Sebesgen. Und dann wurde es wild, Sebastian und alles Mögliche. Und jetzt haben wir es übrigens gerade bei Emre Can so, nannte man ihn viele Jahre. Mittlerweile hat es den frankophilen Akzent, in Emre Can. Und das finde ich dann Setüncan.
Ja. Da muss ich sagen, das ist auch wieder das ist da so typisch deutsch. Du musst mal hören, wie die im Ausland unsere Spiele aussprechen, wie die da teilweise verballern werden. Das interessiert doch da überhaupt keinen. Nur bei uns gibt's vor einer Saison Audiodateien, wie die Leute ausgesprochen werden. Also wenn ich jetzt einen Spieler ansprechen würde und würde sagen, du, ihr sprecht mich immer falsch aus. Ich hätte gerne, dass das so gemacht wird. Dann sollte man das natürlich machen. Aber wie sich da manche auf Namen draufstürzen, das finde ich Wahnsinn.
Ich hab mal, das ist ja zum Beispiel, wenn man in die USA geht, NHL zum Beispiel, ist denen auch völlig egal, wie unsere Namen geschrieben werden. Wenn da jemand mit einem Umlaut kommt, werden die Punkte einfach weggelassen. Ja. Also dann heißt der nicht mehr Stützle.
Toby Schaffer. Scores a 5-Goal-Streak to Toby Schaffer from Germany.
Das Beste, was sie mal aus Hona gemacht haben, war Mr. Howard, ihr Table. Your table is ready. Ich habe mal EM-Spiel.
Warte mal, von Chris Howard.
Ja, du Weihnachtsmann. Ich habe mal ein EM-Spiel in Paris gesehen mit Valère und Brême. Unvergesslich. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach, wegen De Michelis. Also für mich bleibt der De Michelis. Setüncan.
Deswegen übrigens, nochmal wegen des Namens, deswegen fanden die Engländer 96 bei der EM auch den Namen Stefan Kunst ziemlich lustig.
Das stimmt. Ja.
Das, kannst du uns das mal erklären, Tobi, für die jüngeren Zuschauer vielleicht?
Nee, wir senden ja vor 23 Uhr, deswegen
fällt das ja nicht unter den Jugendschutz.
Ja, ein Wort müssen wir noch kurz zu Lübeck verlieren, bevor wir die jetzt irgendwie ganz unterschlagen. Ich finde es immer bemerkenswert, dass man mit so einfachen Werkzeugen wie einem langen Einwurf von der Seitenauslinie doch noch Erfolg haben kann im deutschen Profifußball, dass das in der dritten Liga noch so durchschlägt teilweise. Also mich würde mal interessieren, ob selbst die Mannschaften in der Bundesliga Probleme hätten mit solchen Einwürfen wie die von Malone.
Klar, ich meine ganz ehrlich, Liverpool hat einen eigenen Einwurftrainer, das ist dieser Niederländer, der so bei 3 oder 4 Top-Clubs in Europa arbeitet. Natürlich ist das eine Waffe, also ich habe die Dinger gesehen, wie der die in Wiesbaden da reingefeuert hat, also die sind jetzt nicht ganz, die kommen natürlich dann nicht mehr mit so viel Tempo an wie in der Ecke, aber der kommt ja so weit wie bei einer normalen Ecke und wenn du das als Stilmittel einsetzt, auf jeden Fall, ich finde es Wahnsinn, was der da für Dinger reinknallt.
Aber das eröffnet dir ja auch ganz andere Möglichkeiten, taktisch gesehen, ne? Weil alle versuchen ja immer, in die gefährlichen Räume vor dem Strafraum zu kommen. Die können sich ja auch sagen, wir verlagern alles auf die Außenbahn, hoffen auf einen Einwurf und dann geht's halt ab mit der Schleuder.
Was ich bei Lübeck übrigens auch interessant finde, weil Haching, habe ich eben gesagt, Montag war für mich wieder sinnbildlich, sind eigentlich die bessere Mannschaft, gewinnen nicht. Und bei Lübeck habe ich das auch schon das ein oder andere Mal in der Saison gedacht. Da habe ich gedacht, das kann eine Mannschaft eigentlich gar nicht auffangen. Dann hatten die viele Verletzungen, Corona, scheiß Spielplan, weil ausgefallen und sowas. Und trotzdem, immer wenn man Lübeck eigentlich schon sagen will, das ist jetzt der zweite Absteiger, dann wehren sie sich dagegen. Das imponiert mir, muss ich ehrlich sagen.
Unter Haching, Beggy, Montag habe ich genau das Gleiche gedacht. Das ist aber jetzt, die sind platt. Weil wenn du wirklich, und ich glaube, das waren auch so die Reaktionen nach dem Spiel, da hast du diese mega Enttäuschung gesehen. Du brauchst dann nochmal so ein Wendepunktspiel. Du führst 1-0, hast eigentlich alles richtig gemacht und fängst hier so brutal kurz vor Schluss über den Standard das Gegentor.
Wir hatten ja am Montag Thomas Kraus zu Gast als Experte. Der hat uns die ganze Sendung begleitet als
die Südstadt-Legende.
Der war auch ziemlich down, der hat ja lange Jahre für Ari van Lent gespielt, die hatten dann viel Kontakt in der Woche. Aber er hat auch gesagt, wenn man die ganze Zeit sagt, die Leistungsträger kommen nicht in Form, das ist unsere Schwäche, dann ist das ja auch irgendwo ein Qualitätsverlust bei Unterhaching und dann ist es ja schon klar, dass man auch irgendwie dann absteigt am Ende der Saison. Also man kann nicht immer alles darauf schieben, dass die Leistungsträger nicht in Form sind oder dass man viele Verletzungsprobleme hat.
Aber Ari van Lent, egal wie erfolgreich oder erfolglos er ist, ich finde den einfach mega sympathisch, ein total netter Kerl, wie ich finde. Und ich freue mich, absolut. Sonntag bin ich in Unterhaching nach ganz vielen Jahren mal wieder, weil ich in München bin, mache ich Unterhaching gegen Dresden. Ich glaube, es war das letzte Mal vor gefühlten 15 bis 20 Jahren da, da weiß ich noch, da hat er noch Altin Rakli gespielt. Und das war gegen Köln, da hat er sich fallen lassen, da habe ich gesagt, Altin Rakli, der Mann aus Schwalbanien.
Aber übrigens, weißt du noch, Unterhaching, die hatten früher, bevor die das Stadion dann umgebaut haben, die haben ja jetzt hinten links in der Ecke so ein bisschen diesen VIP-Turm. Da hatten die in dem Kabinentrakt ganz oben praktisch im gefühlten Speicher war der VIP-Raum. Und es gab das beste Essen, es gab das kälteste Weißbier und es gab die schönsten Hostessen, das alle im Dirndl. Wir wollten alle immer nur nach Unterhaching. War herrlich.
Unterhaching in der ersten Liga, da fällt mir auch noch eine herrliche Anekdote, haben in Bochum gespielt und da hat der Field-Reporter damals zu Randzeiten beim Interview dem Manni Schwabel aus Versehen bei der Fragestellung oder nach der Fragestellung das Mikro voll auf den Mund gehauen, ne? Und da kam er nachher rein und hat gesagt, Markus, hör mal, das schneidest du aber nicht rein. Ich, nee. Und natürlich haben wir es reingeschnitten. Das war herrlich. Ein Klassiker in der Fernsehgeschichte.
Da muss ich auch dran denken, ich war das erste Mal in meinem Leben, war ich 1999 oder 2000, war ich in Cottbus zu einem Bundesligaspiel, Energie Cottbus gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Das hört sich, wenn man das heute ein paar jüngeren Hörern sagt, das hört sich an wie eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht.
Das hört sich an wie ein B-Win-Top-Spiel am Freitagabend. Hör
mal, da kommen wir total ins historische Schwärmen und die Geschichten werden immer älter. Jetzt sagst du Stichwort Cottbus. Ich habe heute Abend Regensburg gegen Werder, da spielt Leo Bittencourt. Und in der Vorbereitung habe ich mich dann nochmal gedacht, aber wie lange hat eigentlich der Papa von Bittencourt, der Franklin in der Bundesliga gespielt, hat 3 Jahre erste Liga gespielt mit Cottbus. Und ich war so manches Mal da, das war mega geil da in Cottbus. Miriuzza und die dampfende Glatze.
Wahnsinn.
Audiobeweis History. Fehlt nur noch, dass ihr das mit dieser Stimme erzählt, die immer so Hitlers Helfer Sachen erklärt. Kennt ihr diese Stimme? Den Namen kennt man auch vor dem Sprecher. Yannick, du kennst den noch bestimmt.
Ich nicht.
Ich hab den neulich noch irgendwo gehört. Ja, dieser ganz markante Sprecher. Ihr wisst doch, wen ich meine, oder?
Thomas Wagner heißt der.
Immer Hitlers Helfer. Du meinst diese ZDF History oder was?
Ja, genau.
Ich hab gerade gedacht, wo kommt der denn jetzt mit Hitler her oder sowas irgendwie?
Ja, wie komme ich wohl auf Hitler? Ich möchte euch einen Deal vorschlagen. Und zwar bevor wir weiter inhaltlich reden, denn wir müssen natürlich auch noch über die Tabellenspitze reden. Wir hatten ja immerhin das Topspiel am Wochenende, wo zwar keine Tore gefallen sind, aber im Aufstiegskampf ist ja jetzt auch noch nicht alles entschieden. Die 60er, naja, vielleicht geht da doch noch was. Vielleicht reden wir da gleich drüber. Weil ich ein bisschen auf heißen Kohlen sitze und die Abfahrt nach Kaiserslautern doch ein bisschen früher stattfindet, würde ich das Quiz gerne vorziehen und möglicherweise dann irgendwann einfach heimlich still und leise aussteigen und euch noch ein bisschen quatschen lassen.
Aha,
Wahnsinn. Schlagt ihr ein?
Nee. Wir sind komplett überfordert mit dieser Umstellung.
Yannick, der pumpt sich immer so auf, dass der bei Minute 40 dann in Form ist. Da ist ja völlig der Biorhythmus durcheinander.
Wie lange sind wir denn jetzt?
28.
Genau, wir haben ja mal was zu
besprechen. Ungefähr halbe Stunde.
Was zu besprechen.
Ja, ja, eben.
Ja, dann mach halt. Ist mir doch egal, wann ich gewinne.
Ja, dann ziehen wir das Quiz doch einfach mal vor. Warum auch nicht mal ein bisschen Abwechslung in unseren Monk-Alltag bringen? Und auch da ist ja echt ganz viel Spannung noch drin im großen Audiobeweis-Quiz. Wie ist noch bei der aktuelle Zwischenstand?
Höhner 6. Wackic 7, Wagner 8.
Ah, es ist langsam nimmt es normale Gestalt an.
Heute wird ein Trainer gesucht, ein Trainer in der dritten Liga. Wir spielen wie immer den Wer bin ich Modus natürlich. Ich gebe euch Hinweise und wenn ihr es wisst, ruft ihr rein und den Namen ist es falsch, dürfen die anderen weiterraten. Also, wer bin ich? Ich habe am 1. September Geburtstag. Mein Sternzeichen ist also Jungfrau. Am liebsten spiele ich als Trainer unter anderem gegen Holstein Kiel. Gegen die habe ich nämlich alle Spiele mit meinen Vereinen bisher gewonnen. Bei allen meinen Vereinen in der dritten Liga werde ich im Schnitt Tabellenzehnter. Die vier Spieler, die ich in meiner Cheftrainerkarriere am häufigsten eingesetzt habe, die standen jetzt am Wochenende auch alle in der Startelf. Ich war übrigens auch selber mal Spieler und habe es bis in die zweite Liga geschafft. Mein letztes Spiel als Profi habe ich 2008 gemacht.
Stopp.
Yannick?
Bisschen zu früh vielleicht. Ich sag Rüdiger Rehm.
Nee, das ist falsch. Und das enttäuscht mich auch ein bisschen, denn Rüdiger Rehm hatten wir schon mal in diesem Quiz. Das
weiß ich doch nicht.
Doch, mit den neuen Platzverweisen. Genauso viel wie Willy Landgraf. Ja. Das habe ich sogar gewonnen, wenn ich einmal was weiß. Kannst du die Frage dann vielleicht nochmal stellen irgendwann? Also jetzt weiter.
Also mein letztes Spiel als Profi habe ich 2008 gemacht und Michael Rensing erinnert sich auch noch an mich. Gegen ihn habe ich nämlich mal ein sehr schönes Tor gemacht.
Stopp!
Thomas?
Joe Enox?
Erklär mal kurz, was gemeint ist, welches Tor?
War das nicht das Tor des Jahres, das er mit Osnabrück mal geschossen hat? Im
DFB-Pokal, ne? Gegen die Bayern.
Und ja, Tor des Monats war es, glaube ich, nur. Und Joe Enox ist richtig! Boah!
Damit bis 2008, so da kam, 2008, da kam ich drauf und weil du sagst Platz 10, das finde ich eigentlich eine ganz gute, relevante Größe, weil natürlich da so ein paar Trainer wie Hartl oder so, der scheidet damit dann einfach aus, weil immer, wenn der dritte Liga war, war der weiter oben.
Weitere Hinweise wären noch gewesen, nach mir wurde übrigens auch eine Tribüne benannt.
Ja, dann war klar.
Da hätte es gewusst, naja. Und ich war sogar Nationalspieler und habe ein Länderspiel gemacht.
Höhner 6, Barkic 7, Wagner 9.
Oh, es läuft alles auf Höhner gegen Barkic hinaus.
Es ist ein ungleiches Rennen.
Wagner setzt sich
Höhner, an. Höhner wird souverän verlieren.
Gut, Glückwunsch, Weggy. Zu dem Punkt, nächste Woche wieder Spieler oder Verein? Was wollt ihr lieber?
Höhner darf entscheiden.
Kann ich die Lösung vorher bei dir kaufen oder irgendwie?
Ja, da unterhalten wir uns dann bilateral nochmal drüber.
Du entscheidest. Ich glaube, dann ist wieder ein Spieler dran, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Ich guck mal. Normalerweise beenden wir jetzt an dieser Stelle den Podcast, aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig.
Oh nein.
Ich aber schon. Ich würde jetzt an dieser Stelle, an der nächsten Haltestelle quasi aussteigen und meinen Zug nach Kaiserslautern nehmen.
Wann nimmst du den denn? 9.55 Uhr oder was?
Ne, um kurz vor 11 werden wir jetzt wahrscheinlich fahren.
Einfach ja, was machst du jetzt noch bis dahin? Gehst du
zu Fuß dahin?
Ich muss noch was von deinem Wichtelgeschenk von damals benutzen. Und noch so ein kleines Lunchpaket zusammenpacken und vor allem auch den Wintermantel wieder rausholen. Denn wenn ich jetzt nach draußen gucke, dann sehe ich uns schon in Kaiserslautern stehen und die Ansage hören, Spielfeld wieder aus.
Zumal es da auch einen Corona-Fall gibt, ne? Das kommt auch noch dazu. Nicht, dass da auch noch Unruhe reinkommt.
Ja, da stand aber heute Morgen drin, dass sie spielen. Weil der Rest ist alle negativ getestet worden.
Bei den Bayern ja auch, ne? Gnabry ist ja auch positiv.
KSC werden 3 Spiele verlegt in der 2. Liga.
Ja, insofern...
gute Fahrt, spannend, lieber Tobi. Und danke für die gute Frage. Dankeschön.
Wie kommt ihr denn zurück? Auch mit der Bahn?
Hoffentlich, ja.
Das wird, glaube ich, schwierig ab 10.
Ja, das Spiel ist ja schon um 5.
Ah.
Deswegen sind wir ja früher okay. Fertig.
Na gut, ne? Guter Plan.
Deswegen geht's auch so früh
guter Plan.
Los.
Und zwar spielen die heute so froh, damit die heute Abend alle Markus Höhner gucken können. Nee, das hat wirklich damit zu tun, weil dann am DFB-Pokal ist, muss das Spiel schon um 17 Uhr stattfinden.
Sehr richtig, Veggie.
Ja, kann das noch mal einer erklären? Hat das wirklich den Hintergrund, damit möglichst alle Leute beide Spiele
natürlich
gucken? Nein, das ist wirklich so. Wenn du abends einen DFB-Wettbewerb hast, werden die anderen Spiele so gemacht, dass die sich nicht überlappen. Das ist wirklich so.
Ja, aber warum? Also theoretisch würde das ja gehen.
Ja, weil einfach alle sollen Markus Höhner hören heute Abend.
Es hat wirklich nur was mit Einschaltquote.
Ja, und auch Respekt den austragenden Mannschaften gegenüber.
Und dem Kommentator gegenüber.
Ja, aber du kannst doch nicht alle Fußballspiele dieser Welt stilllegen, nur weil ein DFB-Pokal...
Nein, nicht alle, aber du versuchst es eben so zu legen, dass die Spiele nicht gegeneinander laufen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir das Pokalspiel um 18:30 senden und nicht zu einer schöneren Zeit, Primetime 20 Uhr. Was uns als Sender natürlich lieber wäre, aber dann würde es gegen die Champions League laufen und das ist damit dann nicht okay. Das ist dann halt so.
Ihr hättet ja auch schon um 17 Uhr spielen können. Und das
ja, ihr könntet ja auch um 15 Uhr spielen, aber dann wärst du jetzt schon im Zug.
Ja, oder heute Abend um 11.
So, hör mal, wolltest du jetzt nicht gehen?
Noch. Ich find's total spannend, wie Tobi überhaupt nicht wegkommt.
Er kann sich nicht trennen von uns. Komm, Tobi, wir reden jetzt noch über die Münchner Löwen.
Ja, ich hör's mir dann später im Podcast an.
Veggie hat sich übrigens, ihr hört auch nicht mehr so viel von Veggie. Veggie hat sich jetzt gemütlich zurückgelehnt auf seiner Couch, blättert ein bisschen in seinen Unterlagen da. Der ist völlig weggetreten, weil er hat das Quiz gewonnen und damit ist so der Tagesauftrag erfüllt. Er ist glücklich, mehr geht heute nicht mehr. Selbst wenn diverse Hostessen die Straße entlang gehen.
Das deren. Wo haben die Hostessen, wenn sie Single sind, wo haben sie dann die Schärpe? Auf welcher Seite? Am Dirndl, Markus?
Ich weiß sowas nicht, tut mir leid. Würde ich Thomas Wagner anrufen.
Ja. Also wenn sie nicht liiert sind, ist die Schärpe links.
Das ist Wiesn einmal eins, das muss genau. Man, glaube ich, wissen, wenn man genau. Das Oktoberfest besucht.
Das tue ich ja nicht.
Ja, bei dir haben sie die Schärpe dann nirgendwo mehr irgendwann.
Tobi ist ja immer noch da.
So, ich steige jetzt ein, ne? Der Zug fährt los.
Tschüss.
Tschüss.
So, dann lass uns noch kurz über einen Aufstiegskampf reden. Ciao, Tobi, bleib gesund.
Ich hatte die Löwen ja letzte Woche bei diesem Toto Cup, die spielen ja ganz komischen Modus, irgendwie, dass die Drittligisten sich untereinander rauskegeln, dass dann der letzte Drittligist im Viertelfinale spielt des Landespokales gegen die Kleinen und dann wahrscheinlich den Pokal gewinnen wird. Und da haben die Löwen verloren gegen Türkgücü. Dann habe ich gedacht, wackeln die ein bisschen. Wenn man jetzt sieht, Tobi ist übrigens wieder da. Wenn man jetzt sieht, wie die aufgetreten sind gegen Uerdingen und dieser Mölders, also ich meine, mehr geht ja nicht mehr. Ist nicht nur, dass er die Tore macht und wie er sie macht, aber langsam wird's ja Klaus Fischer-mäßig. Das ist ja unfassbar, wie er dieses eine Tor da in den Winkel legt. Das kannst du echt nicht besser machen.
Also ich war ja in Lotte bei diesem Spiel, übrigens geiler Studiogast, Ailton war da, habe ich mich gesehen, echt gefreut. Ja. Spricht tatsächlich auch gefühlt besser Deutsch als damals zu seiner Karriere und der hat ja mit Mölders noch zusammengespielt beim MSV Duisburg. Was für eine geile Geschichte eigentlich.
Ja, ein Mega-Gast und nur mal gerade eingeschoben, mein Sohn ist heute 13, schon vor 5-6 Jahren so bei Hallenturnieren, so ehemalige Turniere, wenn die Kids den Ailton sehen, das ist einfach ein Menschenfänger, der ist sowas von sympathisch, sofort, absolut. den finde ich gut, der ist nett und der ist mega.
Ich fand das immer so süß, wie er immer 68 München gesagt hat.
Ja. Aber als Gast bei dir, ganz toll.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch manchmal so, das freut einen dann auch selber. Ne? Ich meine, wie oft habe ich den früher gesehen zu Seiten von Sky, wenn du den dann auch interviewt hast. Und ich habe Ailton von Angesicht zu Angesicht, also jetzt mindestens 12, 13 Jahre nicht mehr gesehen oder sowas. Und der kommt dann da mit seinem Sohn, den hatte er dabei, kommt er da auf die Tribüne. Und ich lüfte dann so praktisch die Maske, sag, ich weiß nicht, kennst du mich noch? Und also jetzt mal ehrlich, und das ist jetzt wirklich auch nicht blöde geredet, ich hatte echt den Eindruck, der freut sich, mich zu sehen. Und das finde ich so schön, auch in unserem Beruf, Markus, ne? Wenn man Leute so lange nicht mehr gesehen hat und dann das Gefühl hat, die mögen das, einen, dass man einen sieht. Also ich fand das richtig, das hat mich richtig gefreut am Samstag, muss ich sagen.
Ich kenne das nicht.
Nein, du weißt sicher, was ich meine.
Total, und, total. Und, so geht mir das, wenn ich Marco Antwerpen treffe.
Es geht euch beiden so. Und zum Spiel selber muss man sagen, Yannick, dass es ganz kurios eigentlich war, dass die Löwen so gespielt haben, wie du eigentlich spielen musst, wenn du aufsteigen willst. Die haben aus 3 Chancen in der ersten Halbzeit 3 Tore gemacht, haben dann ganz kurz gewackelt beim 3-1. Da hatte Uerdingen 2 gute Chancen, ein zweites zu machen. Da kannst du mal nachfragen beim HSV, wie das dann ausgehen kann. Aber sie haben es eben nicht reinbekommen. Und deshalb haben sie jetzt 6 Punkte am Stück geholt. Und ich finde, 6 ist jetzt wieder so ein bisschen Schlagdistanz, weil sie am letzten Spieltag das Spiel gegen Ingolstadt haben. Und du hast auch so gemerkt, da wollte jetzt keiner so groß rumrechnen, aber die sind ganz klar fokussiert. Also das zeigt ja auch die Tabelle, aber 60 darfst du noch nicht abschreiben. Wobei am Ende wird es ihnen, glaube ich, diese vielen Unentschieden werden ihnen das Genick brechen.
Ja, vor allem, ich dachte erst nach diesem Pokal-Hickhack unter der Woche mit diesen beiden schweren Spielen gegen Türkgücü und gegen Ingolstadt, das hat ja schon richtig Kraft gekostet bei den Löwen und du bist da ja mit null rausgegangen, weil dir hat es überhaupt nichts gebracht. Und dann dachte ich eigentlich schon, dass der Kräfteverschleiß ein bisschen größer ist dann in Lotte. Aber wie es dann halt so ist in dieser Liga, ne, dann verliert auf einmal Ingolstadt in Magdeburg, weil die einfach auswärts bodenlos spielen und das ist eigentlich auch so ein Thema für sich. Aber die Löwen sind jetzt in einer sehr komfortablen Situation, die müssen auf Spannung bleiben, weil der Platz 4 einfach für die wichtig ist. Ich glaube, es wäre anders, wenn sie jetzt zum Beispiel schon diesen Toto-Pokal gewonnen hätten, beziehungsweise im Viertelfinale standen. Und dann kann das wirklich nochmal richtig spannend werden hinten raus, weil die Rechnung ist wirklich genau die, die du eben gesagt hast, Veggie. Wir müssen auf 3 Punkte rankommen, damit wir am letzten Spieltag Ingolstadt überholen können.
Ein klar besseres Torverhältnis. Nur kurz zur Erläuterung für die, die es nicht wissen, was du meintest, Yannick, weil 4. Platz bedeutet Qualifikation für den DFB-Pokal für die erste Hauptrunde genauso wie der Gewinn des Landespokales. Und deswegen ist ihnen der 4. Platz eben wichtig, nur für die, die es nicht wissen. Und das war genau das Gefühl, warum ich eben nochmal an dieses Toto-Pokalspiel gedacht habe. Das war nämlich eigentlich so diese greifbare Stimmung. Du bist in diesem Landespokal gescheitert, hast 9 Punkte Rückstand. Das ist doch alles und hast eben jetzt das Momentum nicht und so schnell kann sich das drehen. Ingolstadt verliert, plötzlich gefühlt diese 6 Punkte, Tordifferenz der Löwen deutlich besser, uneinholbar besser als Ingolstadt. Also ein Sieg am letzten Spieltag und dann wärst du schon auf 3 Zähler, die du jetzt in den verbleibenden Spielen noch reinholen musst.
Und auf der anderen Seite das Spitzenspiel, das habe ich mir am Sonntag angeschaut, muss aber ehrlicherweise gestehen, dass ich so gefühlt nach 50, 60 Minuten gedanklich gar nicht mehr dabei war, weil dann ja schon sehr klar war, dass das eigentlich nur 0-0 ausgehen kann und dass beide Mannschaften sagen, ey, ihr tut uns nicht weh, wir tun euch nicht weh. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn Ingolstadt beispielsweise gewonnen hätte am Samstag und dadurch irgendwie Druck ausgelöst hätte bei den beiden Vereinen. Aber so gesehen muss man sagen, dass Rostock, beziehungsweise ich sehe ja Dresden ein bisschen schwächer als Rostock, dass Dresden Glück hat, dass da nichts nachkommt von unten, auch nicht von Ingolstadt gefühlt.
Ja, aber Yannick, das finde ich, entschuldigen, dass ich das sage, das finde ich das erste Mal, dass wir völlig unterschiedlicher Meinung sind, weil guck dir das mal an, das sind nur 2 Punkte. Es ist nämlich genau wie du sagst, es ist eigentlich nur gefühlt so, von den Punkten her. ist Dresdens Vorsprung, der ja mal deutlich größer war, jetzt ziemlich zusammengeschmolzen. Und ich sehe es eigentlich wie du. Die stabilste Mannschaft oben ist Rostock. Und Dresden ist der große Favorit, für den selbst die Relegation schon eine Enttäuschung wäre. Und irgendwie ist so die Leichtigkeit, die Dresden jetzt zwischendurch mal bis so vor 3-4 Wochen hatte, ist so ein bisschen weg.
Die ist komplett weg.
Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass man denkt, Dresden geht durch, weil die zum Beispiel im direkten Duell Ingolstadt 4-0 geschlagen haben. Aber punktemäßig ist ja oben noch gar nichts entschieden.
Das sehe ich genauso. Nur ich sehe halt Ingolstadt auswärts und da weiß ich schon, das ist dann für mich kein Aufstiegskandidat. Also auswärts spielen die einfach einen bodenlosen Fußball. Wenn du, also bei allem Respekt, wenn du in Magdeburg chancenlos 0-2 verlierst, dann bist du auch einfach nicht reif für die ersten beiden Plätze. Und du kannst dich nicht nur auf deine Heimspiele verlassen.
Das wird übrigens jetzt ein knaller Spiel, glaube ich. Rostock gegen Magdeburg ist, glaube ich, am Wochenende. Genau. Ne? Also das sind mit die gefühlt formstärksten Mannschaften der Liga gerade im Moment.
Bist du denn stolz auf deinen Titz? Muss man schon sagen.
Also was heißt, stolz kann ich nicht darauf sein, wenn er was macht. Wie gesagt, nochmal.
Nein, nimm das nicht wörtlich. Weil du magst ihn ja, du schätzt ihn und du hast ihn richtig eingeschätzt. Also und nach den ersten 3 Spielen habe ich gedacht, na guck mal. Ja. Und dann diese Wende, das ist schon beeindruckend.
Sehr beeindruckend. Jetzt kommt aber nur die Komponente, Markus, die wir ja auch schon mal besprochen hatten. Oft ist es ja so, siehe Patrick Klöckner letztes Jahr in Chemnitz, du legst eine beeindruckende Aufholjagd hin, bist dann über dem Strich. Und dann darf es nicht passieren, dass die Spieler denken, boah, jetzt haben wir so ein Etappenziel erreicht. Weil dann, wenn du die Spannung verlierst, wirst du direkt wieder darunter rutschen. Aber sie wirken auf mich schon sehr stabil. Ich traue ihnen sogar in Rostock jetzt was zu. Und ganz klar, das habe ich immer gesagt, ich bin großer Sympathisant des ersten FC Magdeburg. Ich finde die ganze Fankultur drumherum, ich finde den Verein einfach geil, muss ich ehrlich sagen.
Und du hast total recht. Ich habe gerade so dieser Titzlauf, den habe ich jetzt so mental irgendwie, boah, die laufen aber gut. Mir war das Tabellenbild nicht so klar. Ich habe gerade nochmal drauf geguckt. Die stehen tatsächlich trotzdem nur einen Punkt vor dem Abstiegsplatz.
Ja. Hei, hei, hei. Aber die Leistung war halt schon, ich habe sie bei WN Wiesbaden gesehen, da haben sie das dritte Spiel verloren und waren, glaube ich, 6 oder 7 Punkte hinterm rettenden Ufer. Und dann so eine Serie zu starten mit einem ganz anderen Fußball, das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab.
Total, aber genau wie du sagst, erreicht hast du noch gar nichts.
Gar nichts.
Du musst das wieder, den Blick darauf schärfen, dass die Rennerei noch weitergeht für jeden Spieltag, weil Uerdingen oftmals auch gut gepunktet hat in den letzten Wochen. Der FCK könnte jetzt auch wieder auf 2 Punkte rankommen an Magdeburg. Junge, Junge.
Jetzt gilt es einfach, Wagners 5%-Theorie zu widerlegen aus dem letzten Jahr. Also ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dieses 1-0 von Barış Artık, aufgelegt von Kai Brünker. Ey, das war ein richtig geiles Tor. Also ich sitze selten so im Sessel und denke mir so, boah, und shuttle nochmal zurück und denke mir, okay, das schaust du dir jetzt nochmal an, weil ich konnte es erst nicht fassen, wie die das da vorne durchgespielt haben. Also das Tor zeigt einfach, welchen Fußball Titz einfach spielen möchte. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass er es genau so schafft, die Mannschaft aus dem Abstiegskampf rauszuholen. Und auch diese Geschichte zwischen Barış Artık und Kai Brünker, diese Bromance zwischen den beiden, ist schon echt witzig. Also sehr großen Respekt an den FC Magdeburg. Jetzt haben wir noch eine Geschichte, die wir natürlich machen müssen. Gestern knallte ja hier die Meldung rein, dass Uwe Koschinat nächste Saison wieder in der dritten Liga trainieren wird. Erster FC Saarbrücken, Feuer frei. Was sagt ihr dazu?
Passt total.
Hab ich meine Zweifel.
Oh, echt?
Ja, ich kann auch sagen, warum. Also sagen wir mal so. Erstmal möchte ich mal die positiven Ergebnisse rausstreichen. Er hat bei Fortuna Köln eine ganz erfolgreiche Ära gehabt. Er hat in Sandhausen 1,5 Jahre sehr gut gearbeitet. Und das Ganze immer mit Koschinat-Fußball. Und Koschinat-Fußball heißt lange Bälle, lange Einwürfe, stabile Spieler, zweikampfstark, Pressing, Rennen, bis du umfällst, Zweikämpfe. So. Er ist in Sandhausen daran gescheitert mit dem stärksten Kader der Vereinsgeschichte, weil er sie spielerisch nicht weiterentwickelt hat. Und in Saarbrücken, die werden jetzt 5. oder 6. am Ende der Saison, dann musst du überlegen, dann gehen die nächstes Jahr in die Liga und das Umfeld wird damit rechnen, dass die oben mitspielen. Und Saarbrücken hat, die haben natürlich schon auch ein paar Jungs, die richtige Kanten sind, wie Zellner, aber Saarbrücken hat eine spielstarke Mannschaft. Und Kwasniok hat diesen Spielstil schon auch verfeinert. Und ob Uwe Koschinat mit seinem Stil zu dieser Mannschaft passt, da mache ich zumindest ein Fragezeichen dahinter. Gestern bei uns in der größeren Gruppe waren ja eigentlich nur Positivmeldungen. Alle fanden, das passt total gut. Ich habe zumindest meine Zweifel. und muss dazu auch sagen, ich kenne ihn ja wirklich schon lange. Ich habe mit ihm mit 15 in der Rheinauswahl zusammengespielt. Wir sind ja ein Alter. An einem mangelt es ihm auf jeden Fall nicht, an Selbstvertrauen. Aber das kann dir natürlich, wenn du auf einen erfolgreichen und sehr beliebten Vorgänger folgst, kann sowas natürlich auch irgendwann mal ins Negative gehen. Also, ich wünsche Saarbrücken und ihm, dass das gut funktioniert, aber zumindest sehe ich das nicht so wie das Messer durch die Butter.
Sehr dezidierte Analyse, sehr gut. Mich tangiert da eine andere Geschichte. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte passen, obwohl du mit allem, finde ich, sehr, sehr gut analysiert hast. Auch der Druck, den er jetzt übernimmt aus Kwasniok. Mir kommt dann einfach nochmal der zweite Gedanke, was dieser, das meine ich nicht böse, bekloppte Kwasniok sich da selber kaputt gemacht hat. Mit seinem Größenwahn, dass er Zweitligatrainer sein muss oder weiß der Teufel, auf jeden Fall nur noch höher in höheren Ansprüchen denkt und gesagt hat, ich bleibe nur im Falle des Aufstieges. Was könnte der für eine geile zweite Saison angehen? Denn der ist nicht meiner in so mancher Attitüde, wie er auftritt. Aber es ist ja nicht zu leugnen, dass er intensive, gute Arbeit in Saarbrücken gemacht hat. Und das respektiere ich auch total. Deswegen hätte ich mir gedacht, mit dem in ein zweites Jahr zu gehen. Ich glaube, auch die Fans haben irgendwie Grund, stinkesauer zu sein. Warum hat er das kaputt gemacht? Und das finde ich nach wie vor sehr schade. Und jetzt kommt eben das neue Kapitel, wo ich gefühlt zumindest ein ganz ordentliches Gefühl habe.
Ja, Kwasniok hat sich ja auch nochmal im Kicker geäußert und hat ja nochmal gesagt, genau, dass es ja wirklich ein Impuls werden sollte für die Mannschaft, um das Letzte herauszukitzeln. Und auf sich persönlich bezogen hätte man ja auch nochmal im April drüber sprechen können, ob man nicht doch noch verlängert. Und das war halt mehr so eine Art Psychotrick, den er da angewendet hat. Aber gut, ist jetzt halt so. Ich freue mich für den Uwe. Ich habe mich gestern auch bei ihm direkt gemeldet, habe ihn beglückwünscht zum neuen Trainerjob. Ich glaube erstmal, dass es emotional passt. Also Uwe Koschian ist ein Typ, der so ein emotionales Umfeld braucht wie in Saarbrücken, der auch sehr offen ist, sehr kommunikativ ist. Also laut wird es weiterhin bleiben in Saarbrücken. Also nicht umsonst haben sie ja hier bei der Fortuna immer geschrien, hier schreit nur einer Uwe und sonst keiner. Also auf den Schlachtruf kann sie sich schon mal freuen in Saarbrücken. Du hast eben einen wichtigen Punkt gesagt, Veggie, das wird ein ganz anderes Spielsystem werden. Also Kwasniok spielt ja wirklich teilweise mit Dreierkette und mit spielstarken Achtern. Das macht Uwe Koschin halt gar nicht. Also der setzt wirklich, glaube ich, konstant auf seinen 4-4-2, auf jeden Fall mit zwei Spitzen oder mit einem Brecher vorne drin. Also ich glaube, wir alle kennen noch Daniel Keita-Ruel, was der bei der Fortuna abgerissen hat. Genau das, auf das wird es halt ankommen bei der in Saarbrücken nächstes Jahr. Und ich glaube, es wird eine große Umstellung werden, spielerisch. Das wird der Knackpunkt sein. Aber trotzdem ist er als Typ, finde ich, passt er genau da rein zu einem Verein, der sehr, wie sagt man das, der einfach lebt. Also da steckt Geschichte hinter. Und deswegen glaube ich erstmal auf den ersten Blick, dass es passen kann. Und vor allem, klar, Zielformulierung ist es auf jeden Fall, dass sie oben mit dabei sein müssen.
Gesprochen hat Yannick Barkic lange bei Fortuna Köln direkt in seiner Nähe, sagen wir mal so, gearbeitet. Das heißt, du kennst ihn wirklich gut und kannst ihn wirklich gut
einschätzen. Ja, vor allem hat er auch Bock, sich dann mit den Fans auseinanderzusetzen und da den Kontakt zu suchen. Der verschließt sich da nicht. Also ich glaube, die Fans werden da viel Freude an ihm haben.
Übrigens auch mit uns. Mit uns Reportern auch. Ich erinnere mich, als wir die Drittligarechte bekamen, dann so auch ein bisschen Neuland natürlich. Der war total kooperativ, kommt zum Training, komm, wir reden und tun und machen. Also schon ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
Dann kann man aber vielleicht auch noch irgendwie festhalten, dass er, glaube ich, nach der Demission in Sandhausen sich selber als als Zweitligatrainer gesehen hat. Und ich glaube, du musst dann auch konstatieren, wenn du relativ früh in der Saison entlassen wirst und wenn unten Würzburg und auch Osnabrück und auch Braunschweig, die zumindest in der Krise waren, die beiden anderen haben den Trainer gewechselt, wenn du dann kein Zweitligatrainer wirst, dann musst du wahrscheinlich gucken, okay, dann ist es halt dritte Liga, was mein Regal im Moment ist. Und da ist natürlich ein Verein wie Saarbrücken, ähnlich wie was Duisburg oder Kaiserslautern gewesen wäre, sicherlich für ihn als emotionalen Trainer ein guter Verein. Aber das wird für ihn, glaube ich, auch jetzt eine entscheidende Station. Wenn das gut geht, dann wird er automatisch mit Saarbrücken an die Tür der zweiten Liga klopfen. Wenn es nicht gut geht, hat sich, glaube ich, das Kapitel Zweitligatrainer Uwe Koschin hat dann auch eher erledigt. So, da gucken wir noch, eine Stufe gerade noch tiefer.
Ah, das haben wir ja auch noch. Meine Güte,
genau.
Was wird das hier? Wir
sind ja, heute wird es mal ein großer Podcast, weil der Hemmschuh schon im Zug noch keine Blau. Nein, ich vermisse Tobi jetzt schon. Aber wir haben ja gesagt, wir gucken mal in die Regionalliga und da, ohne jetzt einem weh zu tun, da droht wirklich ein Aufstiegsszenario des Grauens. Ich sage nur, Freiburg 2, Dortmund 2, Viktoria Berlin
und Ottensen.
Ottensen würde ich mich auch am meisten, also der Nordsieger, der muss ja noch ermittelt werden, spielt ja gegen den Bayernsieger. Da ist im Moment Aschaffenburg vorne, da hast du mit Aschaffenburg und Bayreuth und Schweinfurt wenigstens noch drei Traditionsvereine, die auch alle mal zweite Liga gespielt haben. Bayreuth sogar eine Bundesliga Relegation mal gespielt, verloren damals gegen Uerdingen. Aber so sehe ich das natürlich, respektiere, was die machen. Ich hätte mir lieber Offenbach, Rot-Weiß-Essen und Energie Cottbus zum Beispiel oder Chemnitz gewünscht beim Hochgehen.
Ja, Fußball ist kein Wunschkonzert, ne? Also machen wir auch keinen Hehl draus, dass wir hier im Westen natürlich auch sehr mit Rot-Weiß-Essen mitgefiebert haben, weil eins ist natürlich klar, dass man ja dann eher auch zu den großen Traditionsvereinen fährt als zu Dortmund 2 oder auch Freiburg 2, wobei ich noch nie in Freiburg war und mich dann wirklich sehr auf diese Reise freuen würde, würde, glaube ich, auch kulinarisch die Liga etwas voranbringen. Aber ja.
Und dich?
Es ist auch, ja, mich wahrscheinlich auch. Aber klar ist natürlich, dass dadurch die dritte Liga vielleicht auch so ein bisschen an Attraktivität verliert, ganz klar. Wenn Mannschaften wie Dresden, Rostock die Liga verlassen und wer weiß, was unten passiert mit Kaiserslautern und dann eben zum Teil nur zweite Mannschaften hochkommen, ist das schon ein Problem für die Liga, ganz klar.
Und das ist eine Liga, die wir schätzen, bis hin zu lieben gelernt haben, auch weil hier mega geile Vereine unterwegs sind mit ihren Fanstrukturen. Und deswegen, ich weiß, das ist naiv meinetwegen und vielleicht auch unsachlich, aber emotional wünsche ich mir eine dritte Liga ohne zweite Mannschaften. Ich finde das einfach nicht gut und ich finde, der DFB sollte drüber nachdenken, ob ich nicht ein tolles Produkt, von dem ja alle profitieren, so qualitativ erhalte oder sogar erhöhe.
Janik, weißt du schon, wo Ottensen liegt? Hast du dich schon erkundigt?
Das nicht, aber du bist doch der HSV-Experte. Musst du
hat er nicht früher, in Hamburg hat er nicht früher bei Werder gespielt? Johnny Ottensen?
Es gab einen, wie hieß der nochmal? Klaus Ottens oder hieß der doch?
Nee, oder? Johnny Otten.
Ja, das war ja der linke Verteidiger, der Nationalspieler. Genau. Aber es gab doch noch irgendwie den blonden Klaus bei St. Pauli mal. Klaus Ottens, glaube ich, oder sowas. Gab's den nicht auch?
Wenn du das sagst, muss ich ihn bestimmt. Mal nachgucken. Das aber das kann auch im Nachtleben gewesen sein, der blonde Klaus. Wo hatte der die Schärpe?
Ja, das war doch ein gutes Schlusswort, oder?
Genau.
Würde ich sagen. Also, der blonde Tobi ist schon weg.
Der blonde Tobi, genau. Alle schön einschalten heute Abend. Zuerst der Tobi, dann der Markus. Und vorher hört ihr noch diesen Podcast, der hoffentlich vorher noch veröffentlicht wird.
Genau, also bleibt gesund und negativ.
Sehr schön. Tschüss.
Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.